Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Es ist der Freitag und es ist sehr gentle, beziehungsweise es wird heute gentle bei uns. Das liegt daran, dass Dr. Burak Yildirim ein sehr gentle-mäßiges Thema ausgebuddelt hat. Darüber bin ich sehr froh, nämlich über Gentle Parenting wollen wir heute sprechen. Da können wir so vielleicht sogar so ein bisschen was mitkamellen. Hallo, lieber Burak.
Ja, ich hoffe das doch sehr. Hi, ich grüße dich.
Ich musste sehr lachen, als du mir das geschickt hast, weil in der Tat ist das hier ein wenig Thema zu Hause. Weil man nicht so richtig weiß, ist das richtig, wie wir das alles gemacht haben oder sollen wir doch irgendwie ein bisschen strenger werden oder waren wir doch zu gentle und haben viele Dinge ausdiskutiert, anstatt das Nudelholz rauszuholen. Nein, Spaß. Also da wir ja beide auch Väter sind, können wir, glaube ich, das eine oder andere dazu beitragen. Aber ich bin auch gespannt, wie du auf das Thema gekommen bist. Bevor wir da aber einsteigen, muss ich erfahren, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, der war ein bisschen auch passend zum Thema, weil es geht ja beim Gentle Parenting in erster Linie um die wunderbaren Kinder. Mhm. Und der Mental Health Moment der Woche beschäftigt sich auch mit einer, ja, mit einer Kindsreaktion, mit vielleicht auch diesem echten Leben, was einem Kinder auch immer wieder zu verstehen geben. Ich habe mich auf ein Kaltgetränk mit einem jungen Mann getroffen. Wir hatten uns jetzt länger nicht gesehen und haben uns so das ein oder andere Stündchen nochmal getroffen, um über ein paar Dinge zu quatschen. Ich versuche ihn mal ganz kurz zu skizzieren, um auch so ein bisschen die Bedeutung dann des Mental Health Moments der Woche auch, sagen wir mal, zu betonen. Das ist ein junger Mann, Anfang 30, aus der Immobilienbranche, der einen sehr, sehr steilen Karriereverlauf genommen hat und dann auch leider einen sehr, sehr tiefen Fall erlitten hat im Rahmen der, ja, ich nenne es mal so ein bisschen Immobilienkrise, so ab dem Jahr 22 nach 23 hinein. Einige werden das sicherlich mitbekommen haben mit den Zinsen und etc. pp. Und dann ist einiges leider zu Bruch gegangen, sowohl unternehmerisch. Dann ist er sehr jung Vater geworden, hat zwei Töchter mit seiner jetzt mittlerweile leider Ex-Frau bekommen, die sich dann im Laufe dieser Zeit dann von ihm getrennt hat, beziehungsweise die beiden sich getrennt haben. Und seitdem ist er auf der einen Seite bestrebt, seine Karriere wieder auf Vordermann zu bringen. Und auf der anderen Seite hat er aber jetzt auch eben diese zusätzliche Verpflichtung seinen Kindern gegenüber. Und man muss halt dazu sagen, die Kinder sind zu dem Zeitpunkt, weil es halt auch wirklich sehr, sehr erfolgreich war, ich sag mal, vermeintlich paradiesisch aufgewachsen. Allein der Wohnraum war über 300 Quadratmeter groß, den die da bespielen konnten. Und jetzt haben sich leider, wie es dann auch häufig so ist, wenn jemand nicht mehr ganz so erfolgreich ist, einige von ihm abgewendet. Der Freundeskreis ist sehr, 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 sehr klein geworden. Die Community ist sehr schmal geworden und lange Rede, kurzer Sinn, er gräbt sich da nach besten Kräften aus diesem Loch heraus und hat eben ein schönes Beispiel gebracht, dass er auf der einen Seite natürlich diesen unheimlichen Stresspegel auch hat, für die Kinder da zu sein und gleichzeitig eben beruflich wieder auf die richtige Spur. Und gleichzeitig hat er aber betont, wie wichtig in dieser schwierigen Phase die Kinder für ihn gewesen sind. Und dazu passte dann eine Geschichte, die er erzählt hat, dass er jemanden in Hamburg besucht hat und hatte die Kinder zu diesem Zeitpunkt in der Obhut und hat sich dann ein winziges Hotelzimmer genommen, mit einem Bett, wo dann alle drei zusammen quasi geschlafen haben. Und dann sagte seine Tochter zu ihm, Papa, das ist das schönste Zimmer, in dem wir jemals geschlafen haben. Können wir nicht immer so ein Zimmer haben? Und dann hat er natürlich auf der einen Seite gemerkt, dass so materielle Dinge für Kinder keine wesentliche Rolle spielen, Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite hat ihm das natürlich unheimlich viel Auftrieb so insgesamt gegeben. Und es war halt schön, einfach darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, er ist immer noch im schwierigen Fahrwasser. Aber ich glaube, so diese teilweise sehr, sehr harte Phase, die er überstanden hat, eben auch mit Hilfe der Kinder überstanden hat, ohne dass die Kinder das wahrscheinlich wissen, weil sie noch zu klein sind. Aber ich wünsche ihm auch, dass er das schafft. Und wollte das einfach mal so aus dem Leben mitbringen, wie Kinder letztendlich so Situationen scheinbar einzuordnen wissen.
Mache ich gerade eine Pause, weil das ist irgendwie krass, ne? Weil die einfach nicht so wahnsinnig viel brauchen. Wir denken immer, die müssen irgendwie alles Mögliche haben und machen uns Gedanken und so weiter. Und dann sind es manchmal die berühmten kleinen Dinge, die irgendwie dann wertgeschätzt werden und berührt ja auch irgendwo. Ja, du, aber ich glaube auch, dass super, dass du das geteilt hast, aber auch, weil das ja viele Facetten hat. Ne? Es gibt, glaube ich, ich kenne die Statistik jetzt aktuell nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das letzte Jahr mit Sicherheit das Jahr auch mal wieder der Insolvenzen gewesen ist und von Menschen, die in blöde Situationen geraten sind. Also ich kann mir schon vorstellen, was da draußen auch los ist und kann mir auch vorstellen, dass das mit Menschen natürlich auch unheimlich viel macht. Vielleicht auch mal ein interessantes Thema, dass der tiefe Fall vielleicht einfach auch, was macht das eigentlich mit jemandem? Macht das mit einem Menschen? Wie kommt man da raus? Ich glaube, das wird leider, muss man sagen, ein Thema werden, das vielleicht den einen oder anderen sogar betrifft. Ja, also deshalb schon mal ganz gut, dass du das hier reingespült hast, wenn auch das Statement der Kinder natürlich ein wertvolles und schönes war.
Ja. Und bei dir, wie lief deine Woche?
Hatte auch was mit Kindern zu tun. Ich habe es im Vorgespräch irgendwie kurz gesagt. War so, Pfingsten ist bei mir eigentlich immer so, dass ich denke, ja, gut, Pfingsten ist mal noch ein Tag mehr und registriere ich jetzt nicht so richtig. Bin ich, keine Ahnung. Also hatte für mich nie so eine richtige Bedeutung. Und hat auch was mit Kindern zu tun, im Mental Health Moment der Woche. Weil wir im Urlaub waren und wir hatten das erste Mal wirklich so einen Strand, wo so große Pfützen einfach stehen von den Gezeiten. Und die werden ja dann unheimlich warm, was für Kinder natürlich perfekt ist, weil damit kannst du natürlich elendlange da rumtoben. Und ich kann mich nicht darüber beklagen, dass unsere Tochter ein sehr, sehr, soll ich sagen, glücklicher Mensch ist. Aber das war so ein bisschen Next Level, weil ich irgendwie nur daneben stand. Ich war quasi nur Zaungast. Eine geschlagene Stunde, wie meine Tochter über den Strand quasi tanzte und immer wieder in diese großen Pfützen sprang und sich drehte und erst Matsch unten aus diesem, oder Sand vielmehr, aus dieser Pfütze nahm und das damit um sich geschmissen hat und drehte sich dabei. Und du denkst so, guckst du zu und denkst so, guck mal, was braucht es eigentlich? Ja, also du mit der Geschichte mit dem Bett oder Hotelzimmer und ich mit einer etwas größeren Pfütze, ein bisschen Sonne, bisschen
und Matsch.
Und
Dreck.
Und Dreck. So. That's it.
Mehr braucht es nicht.
Nee, mehr braucht es nicht. Und das ist so erdend. Und du denkst so, ich hatte nämlich gerade vorher, ein paar Wochen vorher, jetzt so ein Lauffahrrad, wo sie schon mal üben, die Balance irgendwie üben kann. Und jetzt ist so der Übergang zum ersten Fahrrad mit Pedale. Wir hatten beides dabei, das Laufrad und das erste Fahrrad. Und da dachte ich, kam mir richtig schäbig vor, weil ich zwei Fahrräder dabei hatte. Und in dem Moment, ja, in dem Moment, als ich das so sah mit dem, diese Strandsituation sah. Und ist natürlich Quatsch, weil sie immer noch die Balance ein bisschen übt und schon auf den nächsten Step dann geht. Mit dem normalen Fahrrad, aber ja, deshalb brauchen wir sie. Geht nicht anders. Aber trotzdem relativiert sich das dann. Alles etwas. Ja, und das hat natürlich auch so ein bisschen Züge gehabt, dieser Urlaub, auch von Dinge nochmal überdenken, aber auch viele Erziehungsfragen, die dabei so hochkamen. Und deshalb war ich ganz glücklich, weil du nämlich während des Urlaubs das Thema Gentle Parenting geschickt hast. Und um es ein wenig zu umschreiben, es so ist, dass man sich ein wenig Gedanken macht oder dass die Millennials, die sich so ein bisschen mit dem Gentle Parenting beschäftigt haben, also sprich eine Erziehung ohne Strenge, sondern mit viel Erklären, mit sehr viel Zureden und mit sehr viel Zuhören, gedacht haben, das ist vielleicht die richtigere Variante der Erziehung. Und mehr kommen Fragen hoch, braucht es vielleicht doch wieder die Strenge? Und da bin ich mal gespannt, wie du auf das Thema A gekommen bist und was dich daran interessiert und wie du es handhabst.
Ja, das ist immer die Frage, weil man weiß ja nicht, ob und was richtig ist. Ne? Aufs Thema bin ich gekommen durch meine Frau, weil die das so ein bisschen fallen ließ aus einem Gespräch mit einer Bekannten heraus, die, ja, sagen wir mal, so ein bisschen den Stil pflegt. Also fast, wenn man sich Gentle Parenting mal definitionsgemäß anschaut, finde ich, sind da sehr viele tolle Ideen drin, die meiner Meinung nach auch aber selbstverständlich sein sollten. Aber was Gentle Parenting meiner Meinung nach nicht ist, ist, dass man halt, wie man so schön sagt, mal alles einfach laufen lässt, nach dem Motto, das Kind findet schon seinen Weg. Weil, glaube ich, den meisten Eltern hoffentlich klar ist, dass die Erziehung der eigenen Kinder nur zu einem Bruchteil den biologischen Eltern unterliegt. Einfach, wenn man sich den Tagesablauf eines Kindes mal anschaut, völlig egal, ob das kita-pflichtig ist oder schulpflichtig, die Kinder haben die meiste Zeit, die sie wach sind, die sie aufnahmefähig sind, in der Regel nicht mit den eigenen Eltern, zumindest in den normalen Haushalten. Aber selbst wenn sich jemand entscheidet, wir bleiben zu Hause, also beide brauchen eine kleine Summe an Geld, um die Kosten zu decken, und beide sagen, wir bleiben zu Hause. Ist trotzdem so, dass die erste Hälfte des Tages die Kinder entweder in der Kita oder in der Schule sind, meistens Schule, zumindest in schulpflichtigen Ländern. Dann kommen die nach Hause, dann haben die ihre Freunde, dann haben die Freizeit, dann haben die Hausaufgaben, dann wollen die einen Sportverein, in den Garten, wollen selber spielen, durch Pfützen rennen, mit Dreck werfen. Und wenn man Glück hat, dann ist man mit dabei und darf das beobachten, begleiten und so weiter. Deshalb denke ich, unterschätzt man, und das ging meiner Meinung nach aus diesem Gespräch zwischen meiner Frau und ihrer Freundin eben hervor, dass man halt denkt, dass nur der eigene Erziehungsstil die Kinder lenkt, weil das ist einfach nicht der Fall. Alleine schon, wenn man bedenkt, dass wir einen deutlich höheren Anteil, und das meine ich nicht wertend, sondern einfach nur beschreibend, an Bildschirmzeiten haben und teilweise bereits im Kleinkindalter. Und da findet auf einer gewissen Ebene auch Erziehung statt. Und deshalb habe ich mir gedacht, sprechen wir einmal über Gentle Parenting, was es ist, was es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall ist, nämlich einen Freibrief für Kinder. Sollte es auch nicht sein, in meinem Verständnis, weil Kinder einfach in vielerlei Hinsicht, Gott sei Dank, einfach, ich nenne es mal so ein bisschen materiell, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das natürlich nicht materiell meine, aber ich glaube, man kann sich darunter einiges vorstellen. Kinder sind Rohmasse. Das heißt, die sind formbar, und zwar in allen Richtungen. Die verändern auch mal ihren Aggregatzustand. Und da ist es schon wichtig, dass man eigentlich ein Parenting an den Tag legt, das sehr nah am Kind ist, auch sehr zeitgetreu ist, um nicht zu sagen teilweise up to date. Deshalb habe ich mir gedacht, bietet das Konzept des Gentle Parenting einiges, worüber wir quatschen können.
Finde ich spannend. Ich finde vor allen Dingen spannend, das, was du gesagt hast, dass es eben vor allen Dingen nicht bedeutet, dass Kinder machen können, was sie wollen. Ich glaube, das war so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen dran erinnert, also andersrum erzählt. Ich glaube, es gibt ja immer wieder turnusmäßig Entwicklungen, die immer wieder irgendwie auch kommen und auch immer wieder genauso gehen. Also schlechtes Beispiel, aber irgendwie schon die Schlaghose, die kam ja und ging und kam und ging und kam und ging. Und irgendwie sehe ich es, auch ein völlig krudes Beispiel, aber irgendwie, wie groß war die Sehnsucht die ganze Zeit nach moderner Führung, nach modernen Politikern, mehr Frauen, mehr Diversität in der Politik und so weiter. Und am Wochenende ist Wolfgang Kubicki zum FDP-Chef gewählt worden. Also wir müssen mal irgendwie überprüfen, wo ist unsere Sehnsucht und wo ist die Realität? Also wofür entscheiden wir uns in Anführungsstrichen? Und wenn man sich erinnert, und deshalb sage ich es, Dinge kommen und gehen und kommen auch wieder zurück, Thema antiautoritäre Erziehung war so Ende der 60er, Anfang der 70er ein Riesending in Deutschland. Hatte was mit einer politischen Bewegung zu tun, hatte was mit den 68ern zu tun. Und da war es tatsächlich wirklich eher in der Richtung, die du gerade eben von dir gewiesen hast, nämlich wirklich einfach auch, also wenn du willst, ist das eigentlich der Vorgänger des Gentle Parenting. Allerdings doch noch viel, viel wilder, weil die antiautoritäre Erziehung, die kannte kaum Verbote. Das war also zumindest so, wie sie dann gelebt wurde. Ich weiß, dass meine Eltern sich das sogar bei mir auch überlegt hatten. Sie haben das dann nicht so umgesetzt. Also es gab dann bei mir schon noch eher die klassische Fasterziehung, wenn aber auch mit Sicherheit mit solchen Sachen eingestrickt, wenn du willst. Insofern ist dieses Gentle Parenting nicht unbedingt was Neues. Es geht aber hierbei ja viel mehr, so wie ich das verstanden habe und auch mich informiert habe, viel mehr eher darum, nicht mit Strenge und Druck zu arbeiten, sondern sehr viel mit Erklärung, mit sehr viel mit Kommunikation, sehr viel mit probier Dinge aus, wir sind in der Nähe, wir guiden dich da in irgendeiner Form durch arbeiten und nicht unbedingt mit Verboten oder sagen dir, das gehört sich nicht, oder wir versuchen nicht zu manipulieren und werden uns in den Vordergrund stellen, sondern lassen das Kind eben machen. Magst du da noch was ergänzen? Hast du da noch mal so ein bisschen mehr Futter, oder ist das schon, geht das schon in die Richtung?
Nee, geht schon in die Richtung. Und ich glaube, dass, und vielleicht kann man so nochmal auch einsteigen in das Thema. Ich sagte ja, es sind viele Merkmale dabei, die sind wunderbar, ne? Also ein Erziehungsansatz, der auf Partnerschaft, Respekt, Empathie, Verständnis basiert. Ja, das ist doch großartig. Also ich meine, das wünscht man sich ja übrigens in jeder Beziehung. Ob das jetzt eine Eltern-Kind-Beziehung ist, ob das eine partnerschaftliche zwischen Erwachsenen, ja, freundschaftlich, beruflich, sportlich. Also das, ich glaube, das würde sofort jeder unterschreiben. Es muss man aber trotz allem auch berücksichtigen, dass dort zwei Menschen, wenn man jetzt mal nur ein Elternteil und ein Kind nimmt, zwei Menschen auf einer ungleichen Ebene agieren. Da ist das Thema Verzeihung, da ist das Thema Verantwortung, da ist das Thema auch Ängste, die man hat, wenn man Kinder hat. Man hat Ängste, Sorgen, Nöte. Ob man auch dieser Verantwortung überhaupt gerecht wird und sich auch deren Verantwortung bewusst wird. Und ich denke, dass man neben diesen Säulen, die, wie ich eben gesagt habe, jeder Partnerschaft gut tun würde, trotz allem eine gewisse Form, ja, sagen wir mal, der Druck ist natürlich wieder so ein Wort, das kann man in alle Richtungen zerpflügen, ne? Und dann sagen, ja, nee, aber unter Druck, ne, wird's eher kritisch. Aber ich glaube schon, dass Kinder einfach lernen müssen, dass es eben Grenzen gibt. Und dass manche Grenzen etwas weicher sind, manche Grenzen etwas härter sind. Und dass es eben idealerweise nicht so eine Laissez-faire-Veranstaltung wird, ne? Weil ich denke, dass Kinder, so wie ich es auch eingangs beschrieben habe, unheimlich viel Input bekommen. Und das können die auf einer gewissen Ebene, weil viele Dinge nicht sofort klar sind, was ist gut, was ist schlecht, was ist böse, was ist weniger böse, einschätzen können. Und deshalb denke ich, ist schon so gewisse Grenzen ziehen, was auch nicht unbedingt Gentle Parenting nicht bedeuten soll, im Gegenteil, sondern die ziehen ja auch Grenzen. Aber es gibt halt Grenzen, über die man nicht unbedingt immer dann ausführlich reden kann, weil das Verständnis des Kindes ist ein anderes. Ich glaube, das ist nochmal, muss auch Erwachsenen einfach klar sein, dass Kinder nun mal emotional auf anderen Ebenen, Gott sei Dank, auf anderen Ebenen unterwegs sind.
Ja, ich glaube, was nicht unwesentlich ist, ist, dass ein Ansatz ist, zum Beispiel ja auch hierbei, dass dabei nicht nur die Bedürfnisse des Kindes eben im Vordergrund stehen, sondern eben auch die der Eltern. Und ja, um einen gesunden Mittelweg auch zu finden. Und ich weiß, dass es, also ich glaube, das ist schon auch ein Ding, was wir hier zum Beispiel zu Hause auch versuchen, soweit es irgendwie geht. Weil was schon ein großer, das habe ich auch für mich identifizieren können und auch zum ja positiven hoffentlich verändern können, fand ich nämlich als Kind gar nicht so geil. Das Stichwort Verständnis statt Gehorsam. Finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Also natürlich kann man Kindern etwas verordnen und sie müssen hören, müssen gehorsam sein. Man kann aber auch mit Verständnis, wenn man eben dem Kind erklärt, warum bestimmte Regeln erstmal gelten, und das hier ist es nämlich schon, es gibt Regeln. Und es ist nicht so, dass man einfach machen kann. Aber der Ansatz ist ein anderer. Es ist nicht eben das Top-Down runter konjugieren, sondern es ist eben wirklich der Dialog miteinander. Genauso, dass man Wutanfälle nicht als Trotz, sondern als Hilferuf oder Überforderung wertet. Und dass Eltern eben einfach auch Hilfestellung leisten, Gefühle zu regulieren. Also, dass das Kind das kann und auch lernt. Und wenn wir so ein bisschen bei den Leitplanken sind, dann geht es nicht unbedingt um Strafen, sondern eher um Konsequenzen. Das ist übrigens etwas, also statt zu bestrafen, wird eben darauf geachtet, dass Kinder natürliche oder logische Konsequenzen dann ihres eigenen Verhaltens schlicht und ergreifend verstehen. Und das ist was, diesen Ansatz fand ich schon in den Mitte der 90er Jahre sehr spannend, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, weil das etwas war damals, was relativ neu war, was aber in der Summe eins kostet, Zeit. Genau. Du brauchst, wenn du diese Erziehungsform, lass es mich so nennen, wenn du das durchziehen willst, brauchst du unendlich viel Zeit. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wir praktizieren es ja, wie gesagt, in zu großen Teilen. Aber das ist wirklich, und Nerven, also weil das Nervenkostüm von Eltern, Thema Mantler, ist nicht immer das Beste. Und wenn du dann noch die Faust in der Tasche machen musst, weil dir gerade jemand mit 3,5 sagt, wenn du so doof zu mir bist, dann gehe ich und komme nie wieder. Puh.
Aber das ist ja aus dem Leben. So.
Ja, ja.
Ja, aber jetzt ist es ja für die Gentle Parents ja genau andersrum. Die dürfen sowas ja nicht sagen. Also mal angenommen, das Kind quengelt. Also es gibt ja so diese ganz klassischen Dinge, ne? Also jedes Mal, fast auf jeder Flugreise, passiert das einmal in irgendeiner Reihe. Das Kind quengelt, dann wird's besänftigt, mal Küsschen, vielleicht noch mal was zum Naschen, dann ne, ein Filmchen, wir spielen schnell was, wir basteln, das Kind quengelt. Irgendwann, je kleiner das Kind, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elternteil sagen wird, wenn du jetzt nicht aufhörst zu knatschen, fliegen wir zurück. Ne? Was natürlich drumherum die Leute nicht zum Lachen bringt oder gar zum Staunen, sondern man schüttelt nur den Kopf, weil man denkt, das ist doch völliger Wahnsinn. So, aber jetzt ist ja die Realität eines Kindes mitunter die eine andere als die der Erwachsenen.
Durchaus.
Ja, so, aber wenn das Kind für sich in der Realität sagt, wenn du so doof zu mir bist, gehe ich und komm nie wieder. Dann ist die Frage, versuche ich das Kind darüber aufzuklären, dass es das wahrscheinlich nicht machen wird? Übrigens, was hindert das Kind daran, das zu machen? Also nochmal, theoretisch dreht es sich um, geht und kommt nie wieder. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wenn das Kind daran glaubt, dann könnte es sein, dass es passiert. So, aber im Sinne des Gentle Parentings würde man jetzt sagen, ja, ich sehe, dass du traurig und wütend bist, weil ich so doof zu dir war, das ist völlig okay. Ich bin hier und drücke dich, bis es dir wieder besser geht. So, nett, toll, schwierig, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, du hast es gesagt, zum Gentle Parenting gehören zwei Parteien. Einmal das Kind und einmal der Vater oder die Mutter. Und dann ist es eben so, dass man Zeit braucht, aber vor allen Dingen, man braucht eine irrsinnige Geduld. So, und wenn wir jetzt von Eltern eine gewisse emotionale Selbstbeherrschung erwarten, immer ruhig, immer verständnisvoll, immer reflektiert, dann kommen so Dinge wie Schlafmangel dazu, wenn die Kinder besonders klein sind, dann kommt Stress dazu und so weiter und so fort, dann darf man natürlich auch vielleicht das Konzept dahingehend etwas überprüfen und die Frage stellen, überleben das denn die Eltern? Jetzt mal Gentle Parenting hin oder her. Für die Kinder mag das alles toll sein, aber es kann durchaus sein, dass die Eltern dabei auf der Strecke bleiben. Und deshalb, und ich glaube auch, in zwei Richtungen kann es zu einer Überforderung kommen. Eben, dass die Eltern dem gar nicht gerecht werden können. Und wenn man dem Kind in auch sehr jungen Jahren etwas zu viele Entscheidungen auferlegt, kann es durchaus sein, dass das Kind dem einfach nicht gerecht wird. Sodass man manchmal zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden muss. Und du merkst, es geht so ein bisschen in diese Richtung, dass man auch traditionelle Elemente, was immer das auch bei heißen mag, aber dass man auch traditionelle Elemente mit dem Gentle Parenting gerne mal mischen sollte.
Ja, beziehungsweise ich finde, also viele Dinge, also ich lerne ja auch unheimlich gerne dazu und bei vielen Ansätzen zumindest des Gentle Parentings ist es so, dass ich das wirklich cool finde deshalb, weil das ist natürlich mein Lieblingsthema, weil vieles auf Kommunikation basiert und wenn du dich mit Kindern auseinandersetzt und ihnen Dinge erklärst und ihnen zuhörst und Dinge ernst nimmst und dazu gehört auch irgendwie zu sagen, ich verstehe total, dass du jetzt sauer bist, ich bin hier, bin in der Nähe, nimm dich in den Arm, wenn du das brauchst, aber du sollst nur wissen, du bist hier nicht alleine. So. Also es gibt ganz viele Ansätze, wo ich sage, finde ich ganz, ganz wertvoll und wir machen auch gute Erfahrungen, aber es gibt Situationen, wo ein kleiner Mensch komplett ausrastet. Ich weiß nicht, ob du das je erlebt hast, dass aber auf eine Art und Weise mit einer Qualität, wo du denkst, alter Vater, das ist schon, wo kommt denn das jetzt her? Und dann auch mit Körperlichkeit, also mit Schlagen und mit jemandem losgehen und so. Ne? Und da ist so ein Punkt erreicht, auch gerade vor ein paar Tagen, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, also ist sie auf meine Frau losgegangen, wo ich gesagt habe, okay, hier ist jetzt Stopp. Wir gehen jetzt hier raus und du gehst nicht mehr in die Küche. Ende. Und dann war natürlich, ich war natürlich die Pest in dem Moment.
Ja, klar.
Dann aber noch weiter ruhig zu bleiben und sich auch von mir aus anschreien zu lassen, aber doch sehr bestimmt, aber sehr ruhig und sehr klar zu sagen, nein, das machen wir nicht, das wird nicht passieren. Und dann festzustellen, dass sich die Situation auch langsam beruhigt. Ist aber so, und dann kam ein Satz, das fand ich ganz krass, nämlich, mich hat das verletzt. Also, das sagt ja ein Mensch mit 3,5, das hat mich verletzt, was denn? Naja, dass du so gewesen bist zu mir. Hab ich gesagt, weil ich klar war, weil ich gesagt habe, hier ist Schluss. Ja, genau. Das hat mich verletzt. Und ich gesagt, ja, das muss man aber aushalten. Das ist dann so.
Ja.
Also ich bin bei dir. Es wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen, wo man dann eben diesen Stopp auch setzt, wo du diese sehr klare Leitplanke setzt, wo du ganz klar wirst, du musst nicht laut werden. Ich glaube, wahrscheinlich ist es jetzt in unserem Fall, es ist sogar viel, viel schlimmer, wenn ich einfach immer ruhiger werde. Und immer bestimmter werde.
Ja.
Aber das kostet so viel Disziplin. Weil du natürlich am liebsten irgendwas an die Wand schmeißen würdest vor lauter Wut und vor lauter, weil du kurz davor bist, wirklich irgendwas zu wirklich, also Schaden anzurichten, schreien möchtest und dich dann trotzdem runternehmen musst. Aber nochmal, ich glaube wirklich, dass dieses Gentle Parenting ganz viele gute Aspekte hat, vor allen Dingen, weil und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil Kinder so lernen, mit ihren Emotionen umzugehen und sie zu artikulieren. Also das, was uns beiden so ein bisschen abgegangen ist vielleicht in unserer Generation oder obwohl ich, wie gesagt, auch coole Eltern hatte, da wird ein Grundstein gelegt für etwas, was ich wichtig finde, nämlich über Emotionen zu reden. Und über das, was einen bewegt und das, was einen auch im Negativen bewegt, positiv wie negativ. Dafür finde ich es nicht ganz so schlecht. Ich weiß nicht, ob wir so eine Tochter hätten mit so vielen Skills, die sie durchaus hat, wo viele erstaunt sind, dass sie sie hat. Das ist für meinen Begriff die Folge von so einer Art von Erziehung.
Mit Sicherheit. Und das unterschreibe ich auch gerne zu 100%. Gerade die Förderung der emotionalen Intelligenz, weil das ist ja schon etwas, was einfach vielen Erwachsenen, und ich glaube, da brauchen wir gar nicht im heißen Brei rumreden, vielen Erwachsenen völlig abgeht. Also da wünscht man sich eigentlich nochmal in der Zeit zurückzureisen und zu sagen, hast du mal was von Gentle Parenting gehört? Also den Eltern zu dem Zeitpunkt, das so als Tipp mit auf den Weg geben. Und weiß, ich sehe das genauso. Es gibt nichts Schöneres, wenn Kinder den Weg aktiv zu den Eltern suchen und einfach sagen, das ist passiert, ich habe ein Problem, etc. Ne? Man wünscht sich natürlich, dass die Kinder nie Probleme haben, was ja völlig unrealistisch ist. Aber umso wichtiger ist einfach, dass man eine starke Eltern-Kind-Beziehung hat, dass man sich auf die, auch sicherlich auf die Wünsche und auch auf die Nöte der Kinder fokussiert dass die Kinder sich verstanden fühlen. Und das fängt bei den kleinen Kindern an, hört bei den großen Kindern auf. Solange die Eltern leben, ist man ja immer Kind. Also sprich, ich bin selbst ja auch noch Kind von meinen Eltern. Und da gibt's immer noch Themen, wo ich mir halt denke, ja, das ist so wie früher, aber auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, dass man, was ja eben das Gentle Parenting auch beinhaltet, dass man eben auch Grenzen setzen kann, die man halt anders formuliert. Ne? Also wenn früher, ich glaube, das kennst du auch vielleicht persönlich oder in einem gewissen Zusammenhang von Freunden, Bekannten, da gab es immer mal wieder so Hausarreste. Ja, da wurde dann gesagt, du gehst jetzt die nächste Woche nicht raus, nur zur Schule und wenn du und so weiter. Und dann fand ich das damals schon unlogisch. Und deshalb arbeiten wir auch heutzutage nicht damit. Was wir aber gerne machen, ist natürlich, dass wir gewisse Pflichten und nicht nur Rechte gelten lassen, sondern eben auch gewisse Pflichten einfach einfordern. Ne? Und dazu gehört, wenn man ein Bad, die Kinder zum Beispiel haben ein eigenes Bad, aber die drei dürfen sich dieses Bad teilen. So, und dementsprechend müssen die auch gucken, dass das Bad in einem vernünftigen Zustand ist. Und das Zimmer, jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Das ist meiner Meinung nach purer Luxus. Ja, also wenn man bedenkt, wir haben drei Kinder, jedes Kind hat ein Zimmer. Es gibt Familien, die wohnen in einer Dreizimmerwohnung. Also die ganze Familie wohnt in einer Dreizimmerwohnung. Unsere Kinder haben jeweils eins. Und das heißt, wir wollten das natürlich. Klar, wir wollten denen das ermöglichen. Heißt aber auch, dass natürlich in diesen Zimmern nicht nur Dschungelregeln gelten, sondern vielleicht auch Regeln für ein gewisses Miteinander. Und dann wird halt nicht gesagt, so, du triffst jetzt jemanden nicht, bis du dein Zimmer aufgeräumt hast. Sondern dann kannst du das so formulieren, dass du sagst, räum am besten so schnell wie möglich dein Zimmer auf, damit du mehr Zeit für deine Freunde hast. Ja, fertig. Also das Ziel ist das Gleiche und das Ergebnis häufig auch. Manchmal wird dann diskutiert nach dem Motto, ja, aber ich könnte ja dann erst meine Freunde treffen und dann das Zimmer. Dann formulierst du den Satz nochmal, wie du es eben so schön gesagt hast, etwas leiser. Und meistens ist dann die Dringlichkeit klar. Und egal, das ist ja das Schöne, wie man Gentle Parenting definiert. Fakt ist, dass sich die Eltern mit ihren Kindern beschäftigen. Und dann ist es, das ist es schon wert. Das ist das Eintrittsgeld schon wert. Dass man wirklich sich mit dem Kind beschäftigt und nicht die Erziehungsarbeit externen Menschen, Dritten, auch Dritte sind auch Großeltern, das muss man in dem Zusammenhang sagen, überlässt. Weil auch da, meine Eltern sind andere Großeltern. Also anders formuliert, so wie sie zu uns gewesen sind, so sind sie zu unseren Kindern nicht. Nämlich meistens viel milder. Ja. Und deshalb ist das auch nicht die wahre, sagen wir mal, der wahre Geist zu sagen, ja, aber meine Kinder sind bei den Großeltern immer groß geworden. Das ist schön, ne? Gar keine Frage, dieses ganze Generationendenken. Wir haben das ja auch schon mal in einer Folge vertieft, alle Generationen unter einem Dach und so weiter. Und aber wichtig ist, dass man wirklich die Verantwortung für die Kinder übernimmt und den Kindern auch einen gewissen positiven Lebensstempel aufdrückt, mit dem sie idealerweise auch in die Zukunft gehen und auch sich nach den Eltern immer wieder sehnen, als Anlaufstelle, als Ratgeber, als Tröster, als eine gewisse Form der Autorität. Autorität ist nichts Schlimmes. Also wenn man das einfach mal im Duden sozusagen mal die Definition sich durchliest, dann ist eine Autorität etwas, was schön wäre, was wir auch zum Beispiel in der Politik haben sollten. Hashtag Kubicki und Co. Ja, also deshalb glaube ich, ist das Interesse am Kind, das Wirken und auch Mitwirken mit dem Kind, das ist schon das Wichtigste bei der Nummer. Und ob wir das dann am Ende Gentle Parenting nennen oder von mir aus auch Traditional Parenting, das ist fast egal. Ne? Schön ist halt, wenn man auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht und vor allen Dingen sich emotional mit dem Kind beschäftigt, weil es hat ja auch unheimlich viel Gutes, wenn man sich als Elternteil versucht, wirklich auch zu disziplinieren. Und dann auf diese Ebene, weil man weiß, dass das Kind ein völlig anderes Verständnis von der Situation oder sogar von der gesamten Welt hat als man selber, was natürlich auch schön ist, diese kindliche, ich nenne es mal bewusst Naivität, und das meine ich Naivität in dem Sinn überhaupt nicht negativ, sondern einfach, das ist, oder diese kindliche Reinheit, ne, diese gedankliche Reinheit, die Kinder noch besitzen, je kleiner sie sind, umso besser. Das ist ja eigentlich etwas, was man für sich selber auch gern nochmal hätte.
Definitiv. Und du hast gerade so zwei Punkte angesprochen, die ich ganz, ganz interessant fand. Nämlich einmal die Tatsache, dass eben wir nur einen kleinen Teil eigentlich, wenn man sich das Tagesprogramm so anguckt, dann ab einem gewissen Alter dazu beitragen, die Erziehung in die Hand, selbst in die Hand zu nehmen, weil einfach viele andere Faktoren da auch mitwirken. Und den zweiten Teil fand ich auch ganz interessant, nämlich wenn es um die Großeltern geht, weil lustigerweise ist es so, dass ich gerade vor 2 Tagen meine Tochter, während wir mit den Großeltern telefonierten, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, klar machen musste, dass es nicht so cool ist, wenn man die ganze Zeit dazwischen quatscht, weil man irgendwas von Mama und Papa will, sondern wartet, bis das Telefonat zu Ende ist. Also was ganz Einfaches. Und dann ging es so weit, dass ich dann einen Konflikt mit ihr führte. Meine Frau weiter telefonierte und ich dann anfing, diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Kretscht meine Schwiegermutter rein. Und fängt an, irgendwie das Kind zu besänftigen und abzulenken und keine Ahnung. Wo ich dann irgendwie so da so diese Geste zu meiner Frau gemacht habe, so what?
Why?
So, why? What's the story? Und dann, ja, und dann ist es eben einfach auch so, dass ich dann irgendwann, ja, das Gespräch führen muss. Das Gespräch suchen muss mit ihr, mit der Schwiegermutter und sagen, hey, ich war es gut gemeint gewesen in der Situation und wolltest das entzerren, aber bitte nicht machen. Es ist mein Job gewesen. Du kannst es machen, wenn sie alleine mit euch ist und keine Ahnung, du das Gefühl hast, da muss irgendwas passieren. Was auch immer es ist, dann tu es, da bin ich ja nicht dabei, aber sonst, es gibt schon auch einen Grund, warum es das Wort Erziehungsberechtigter gibt, auch wenn das sehr oldschool klingt, aber es sind Schutzbefohlene, nächstes böses Wort.
Boah, und jetzt packst du es ja mal aus.
Naja, aber es gibt schon Gründe, weil also man hat sich ja jemand einfallen lassen, der hoffentlich so ein bisschen nachgedacht hat und dementsprechend, ja, aber da merkst du eben auch, Thema Generationen, dass diese Generation auch mit Gentle Parenting wahrscheinlich nicht so gewandert war. Und so bin ich auch nicht aufgewachsen. Also ich bin teils. Also es hatte so Züge, aber dann doch auf der anderen Seite wieder sehr traditionell. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man nämlich jetzt sich überlegt, und das ist ja auch wieder so ein Trend, dass das Gentle Parenting sich ein wenig abgenutzt hat. Und die Traditionsmodelle doch wieder auf dem Vormarsch sind. Und man sich fragt, wäre es vielleicht doch nochmal ganz gut, etwas strenger zu werden. Das finde ich ganz interessant, weil damit würde das ja bedeuten, hat nicht so richtig gut funktioniert.
Ja, jetzt kommen wir meiner Meinung nach wieder auf das Thema der Realitäten, weil ein Thema oder ein Kontraargument ist eben, dass es angeblich eine mangelnde Vorbereitung auf die Realität sei. Also mit anderen Worten, die Welt außerhalb des Elternhauses. Wobei, nochmal, es geht ja nicht um Kuscheljustiz. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass man wirklich die Kinder jetzt nur die ganze Zeit in einer Windel vor sich, vor der Brust trägt, mit 12, 13, 14. Aber die Kritiker sagen eben, nee, das ist die Welt außerhalb des Elternhauses, Schule, Beruf, Gesellschaft, Sport, Hashtag Fußball, dass die nicht immer sanft und bedürfnisorientiert ist. Und Kinder könnten Schwierigkeiten haben, dann mit Frustration, Ablehnung oder harten Regeln umzugehen. Und das darf man ja, glaube ich, jetzt mit meiner Zeitreise, wenn ich die mal so vor Augen führe, ich glaube, dir könnte es in dem einen oder anderen Punkt ähnlich gehen. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also natürlich ist die Realität eine andere, aber die Frage ist, welche Realität möchte man für sich schaffen? Und es ist ja möglich, eben in unterschiedlichen Realitäten zu leben. Aber auch da, finde ich, ist Gentle Parenting kein Widerspruch, weil das Wichtigste am Ende des Tages, wenn es um Schule, wenn es um die Gesellschaft, wenn es um Beruf, wenn es um den Sport oder Austausch im Sport geht, der Anker für die Kinder ist, der wichtigste Anker ist und sollten die Eltern sein. Und selbst wenn man der Meinung ist, dass die Realität eine andere ist, man kann trotzdem zu Hause in den eigenen vier Wänden eine Atmosphäre schaffen, die einen auf die Widrigkeiten außerhalb des Elternhauses vorbereitet. Man muss ja nicht in einer Bubble leben. Und gleichzeitig kann man aber für sich selber eigene Grenzen, eigene Gesetze, eigene Regeln und auch eigene Werte durchaus vertreten und eben auch den Kindern mit auf den Weg geben, weil letztendlich, und das ist sicherlich die Wahrheit, ist, dass wir ohnehin als Eltern akzeptieren müssen, dass wir unsere Kinder mit der Außenwelt teilen. Das ist nun mal so. Anders geht's kaum, außer man verzieht sich in den Wald und lebt von Nüssen und Beeren, ohne Schule, ohne Freunde, ohne alles, außer die Tiere, die da ein bisschen im Wald mitleben. Aber ich sag mal, in einer urbanen Gesellschaft, um es mal so zu formulieren, müssen wir bereit sein, unsere Kinder zu teilen. Und wir müssen auch bereit sein, dass unsere Kinder sich auch ihren eigenen Weg durch diese urbane Welt pflügen. Und dafür können wir denen genug Werkzeuge in den Rucksack packen, mit denen sie dann die Straßen aufreißen.
Sehr schönes Schlusswort. Ich packe meinen Rucksack und packe da ein paar Werkzeuge rein.
Genau.
Und zeige meiner Tochter, wie sie die Welt aufreißt.
Ja.
Sehr schön. Danke für diese Folge, lieber Burak. Wir können ja mal ein bisschen spoilern in die nächste Woche rein, wenn es euch interessiert. Auch da haben wir wieder ein ganz schönes Thema ausgegraben. Da geht es nämlich um Schmerzen.
Ja.
Richtig?
Warum sie so wichtig sind.
Und warum sie so wichtig sind. Keine Bange. Wir werden nicht in Lederanzügen hier aufnehmen. Und gewaffnet mit Tensilien, sondern es wird um ganz andere Schmerzen gehen. Und warum sie gut sein können. Ich bin sehr darauf gespannt und freue mich auf nächsten Freitag. Euch ein schönes Wochenende und dir ein gutes.
Herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch. Schönes Wochenende an alle.
Tito.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.